fangen wir mal an. Schön, dass ihr alle da seid. Es freut mich heute, gleich zwei Jubiläen ankündigen zu dürfen. Zum einen ist der CCC heute 36 geworden. Und ja, einen großen Applaus dafür. Und damit ist der Verein auch definitiv älter als unser Referent heute. Und apropos Referent, herzlich willkommen zum nunmehr 80. Datengarten. Zum 88. Mal haben wir heute einen spannenden Gast aus dem Chaosumfeld mal wieder zu Gast. Und deshalb erstmal herzlich willkommen und auch herzlich willkommen an alle Leute, die uns im Livestream verfolgen. Und zu Gast haben wir heute Linus Neumann. Hallo. Linus wird uns heute etwas über den Wahlhack erzählen. Und nun ja, so eine Wahl ist natürlich auch immer eine höchst offizielle Angelegenheit. Und daher bitte ich nun alle Anwesenden, sich zu erheben. Bitte erheben Sie sich.
Wer hat's erkannt? Ja, der Wahlhack. Der Wahlhack beschäftigt die Bundesrepublik Deutschland eigentlich schon seit spätestens irgendwie so Mitte 2016, als das in den USA irgendwie losging mit der Sorge, dass der Russe doch die Wahl hacken könnte. Und ich habe irgendwann schon wirklich so in 2016 war ich mit dem Thema so durch, dass ich irgendwie Presseanfragen dazu, die an den CCC kamen, irgendwie nur noch mit Ironie beantwortet habe und so. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema uns noch so lange weiter beschäftigt. Als wir bei der GPN waren, war da so ein Journalist von Bloomberg und der schrieb nachher einen Artikel über den CCC, also über die Geschichte des CCC, die wir ja auch heute zelebrieren. Und der Titel war das Hacker-Kollektiv, das Deutschland vor dem Russen schützt. Also so. Oder irgendwie vor Wahlhacks oder so, ja. Und ich habe ihm vorher gesagt, mach bitte nicht. Und dann hat er gesagt, ja, aber wenn doch. Ja. Und da mussten wir irgendwann liefern, ja. Jetzt hatte der Chaos Computer Club aber schon 2009, 2010 im Prinzip dafür gesorgt, dass Wahlcomputer in Deutschland gar nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Also gibt's mannigfache Unterlagen zu. Ich habe da vor kurzem noch mal einen Vortrag gehalten im Heinz-Nixdorf-Forum in Paderborn, 4 Tage bevor wir das veröffentlicht haben. Ich musste mir so auf die Zunge beißen. Es geht hauptsächlich bei dieser Wahlcomputerverbot darum, dass es den Anspruch gibt an diese Wahl, dass sie geheim und transparent nachvollziehbar ist. Und wenn du so eine Urne da stehen hast, ja, dann kannst du eigentlich den kompletten Wahlprozess beobachtbar und nachvollziehbar machen. Und solange Siegfried und Roy nicht irgendwie die Wahlhelfer sind, hast du gleichzeitig eine nachvollziehbare, aber auch eine geheime Wahl. Weil die Leute ja also quasi unter den Augen der Öffentlichkeit einen gefalteten Umschlag da reinwerfen, gefalteten Wahlschein da reinwerfen. Und wenn man jetzt Computer als Wahlgeräte nimmt, dann ist das ohne weiteres nicht möglich. Das so als Vorgeschichte, weil mit dem Computer ist das entweder geheim oder nachvollziehbar. Das so als Vorgeschichte oder als Kurzzusammenfassung einer jahrelangen Diskussion, die vor dem Bundesverfassungsgericht endete und wo der Chaos Computer Club dann eben dafür gesorgt hat, dass Wahlcomputer in Deutschland nicht eingesetzt werden können. Als wir dann immer sagten, ja, also wenn der Russe die Wahl hacken will, dann zumindest schon mal nicht über einen Wahlcomputer, dann kam irgendwann der Einwand, ja, aber Wahlsoftware. Und da fragt man sich, warum wird überhaupt Wahlsoftware eingesetzt? Wahlsoftware wird genutzt zur Organisation, Erfassung und Auswertung von Wahlen. Und um das Problem, was diese Software lösen will, nur so grob zu umreißen, es gibt bei einer Bundestagswahl in Deutschland jetzt, wenn ich den Zahlen, wir sind jetzt ohne Quelle, habe ich irgendwo aus dem Internet, sowas wie 70.000 Wahllokale. Das ist schon eine ganze Menge, ne? Und dann gibt's nochmal 16 Bundesländer, die jeweils eigene Regelungen haben. Es gibt zwar einen Bundeswahlleiter verantwortlich für die Definition und die Vorgaben, wie eine Wahl in einem Bundesland stattfindet, sind aber die Landeswahlleiter. Das heißt, wir blicken hier auf 16 Bundesländer mit teilweise einzelnen, also abweichenden Regelungen, wie die Wahl genau abzuhalten ist, welche Software dabei zu verwenden ist und insgesamt aber 70.000 Wahllokalen, die ausgezählt werden müssen. Und insofern ist wahrscheinlich richtig, dass man das mit Software macht, weil man muss ja, also es gibt ja quasi, ne, irgendwo werden diese ganzen Wahlzettel eingeworfen und dann irgendwann muss in der Tagesschau jemand sagen, keine Ahnung, alles bleibt, wie es ist, Mutti ist Kanzler. Ne? Aber es muss schnell gehen. Und um das schnell zu machen und um diese Übertragung irgendwie effizient und ökonomisch irgendwie über die Bühne zu bringen, nutzt man also Software. Organisation heißt auch so ein bisschen quasi überhaupt vorzubereiten, wie diese Wahl denn stattfinden soll. Erfassung heißt, die Ergebnisse werden da eingetragen. Ergebnisse eintragen kann man also eigentlich, theoretisch wird auch von dieser Software unterstützt, schon im Wahllokal. Und dann geht das quasi immer so weiter. Du hast also das Wahllokal berichtet an den Gemeindewahlleiter. Der Gemeindewahlleiter berichtet an den Kreiswahlleiter. Und so geht das dann immer in verschiedenen Aggregationsebenen hoch bis zum Landeswahlleiter. Dann haben wir 16 Landeswahlleiter, die berichten zum Bundeswahlleiter und dann ist der Akt vollzogen. Und es macht natürlich erstmal Sinn, sowas vielleicht digital zu übertragen, um da Effizienz reinzubringen. Und am Ende wird sogar von der Software ausgewertet. Und spätestens da denkt man sich natürlich so, also wenn man sich so über Gedanken macht, was wir sonst so für Software sehen, egal wo wir hinblicken und insbesondere in Deutschland, dann wäre es doch eigentlich mal vielleicht gar nicht so verkehrt, da ein bisschen Transparenz zu schaffen. Und da gibt's hier einen jungen Mann, Ingo Höft heißt er, glaube ich, der sich jetzt viele Jahre bemüht hat, überhaupt in so eine Software mal Einblick zu bekommen. Der wollte gar nicht jetzt die hacken oder so, sondern hat einfach nur als Wahlhelfer gesehen, da kommt eine Software zum Einsatz. Wir haben hier freie und geheime und transparente Wahlen. Wie ist das denn mit dieser Software? Die würde ich ganz gerne mal sehen. Es kann ja wohl nicht sein, dass da eine Blackbox stattfindet. Und der ist bis vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und hat verloren. Ja, also Veröffentlichung der Software hielten sie nicht für notwendig und erst recht nicht Veröffentlichung des Quellcodes. Handelt sich ja auch um ein kommerzielles Produkt. Und wir lesen hier also, eine Überprüfung der Software durch den Landeswahlleiter sei deshalb nicht erforderlich. Ja, echt geil, ne? Der Landeswahlleiter ist dafür verantwortlich, hier so eine diese Wahl abzuhalten. Der steht am Ende mit seinem Namen für das Ergebnis. Wir haben ihm keine andere Aufgabe gegeben, als dafür zu sorgen, irgendwie alle paar Jahre mal diesen heiligen Akt der Demokratie durchzuziehen. Aber der muss ja sich ja nicht unbedingt angucken, was er da für eine Software bei benutzt. Wäre ja Quatsch. Nun kam es dann also so, dass wir irgendwann durch Kai Biermann von Zeit Online, der kam an uns heran und sagte, ja, hier, ich habe da so eine Wahlsoftware. Wir hatten vor ein paar Monaten auch einen Aufruf dazu gestartet und haben gesagt, wir nehmen Spenden entgegen. Da haben wir auch teilweise Software bekommen. Und wenn wir uns die angeschaut haben, haben wir immer so gedacht, so, das kann eigentlich nicht sein, dass die eingesetzt wird. Und die war dann auch teilweise relativ alt. Das ist jetzt also die neue Version vom PC-Wahl ist die Version 10. Und das ist jetzt ein Screenshot original aus dem Benutzerhandbuch. Und also Kai Biermann kam damit an, weil ihm ein anderer Informatiker, auf den ich gleich nochmal eingehen werde, Martin Schirsig, gesagt hat, dass das Ding in Hessen eingesetzt wird. Und wir haben uns das irgendwie angeschaut und sagten so, ja, das kann sein, dass das in Hessen eingesetzt wurde. Die Frage ist, in welchem Wahljahrtausend? Und wir stellten aber dann fest, ja, nee, wird eingesetzt. Aber dazu komme ich gleich. Also das wird eingesetzt, rühmt sich der Hersteller, in allen Flächenbundesländern, bei Kommunalwahlen, Kreiswahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahlen und Volksabstimmungen. Verantwortlich, auch da habe ich jetzt gerade die Quelle nicht, 33 Millionen Stimmen bei der letzten Bundestagswahl laut Hersteller. Und es gibt aber auch Konkurrenten auf diesem Markt, insbesondere IVU Elekt. Das haben niederländische Kollegen schon letztes Jahr auseinandergenommen. Das wurde dann zwischenzeitlich quasi untersagt, das zu verwenden, wurde aber dann wieder, das wurde dann rückgängig gemacht, weil die Wahlleiter und Wahlhelfer gesagt haben, so, ey, wie sollen wir es sonst machen, ne? Also sollen wir irgendwie mit Papier, geht nicht. So, wir können nicht mit Papier und Bleistift die ganzen Wahlkreise zu einer, was auch immer das in Holland heißt, zu einer Wahl von Mark Rutte oder was irgendwie zusammenzählen. Das geht nicht. Dann gibt's noch, also IVU Elekt hat schon jemand abgehakt. Dann gibt's Vote Manager. Vote Manager, interessanterweise, gehört der Softwarefirma, die mit Gültigkeit zum 01.01.2016 PC-Wahl gekauft hat. Da komme ich später nochmal drauf zurück. Und dann gibt's noch so OK-Wahl und irgendwelche so, wo man noch nicht mal den Namen kennt. Offiziell. Wir haben da schon ein bisschen recherchiert. Mal schauen, was wir da noch veröffentlichen. Es gibt also mehrere dieser Wahlsoftwares und der Grund dafür ist, dass es eben unterschiedliche Ebenen gibt, auf denen man die Analyse anfertigen kann und dass es eben 16 Bundesländer gibt, wo sowieso schon mal unterschiedliche Regeln getroffen werden können. Naja, wir haben also diese Software vor uns liegen und Kai Biermann hat uns gesagt, ja hier, da gibt's wohl ein paar Lücken, könnt ihr mal schauen, ob das stimmt. Und wir das ist also, so begrüßt einen dann diese Software. Wie unschwer zu erkennen ist, ist diese Software modular aufgebaut. Sie verfügt über Module, die teilweise mit einkompiliert sind, teilweise nach arbiträrer Wahl einfach andere Exe-Dateien sind. Und man kann dann hier also eine Wahl anlegen. Hier sieht man also jemanden, das sind jetzt Screenshots von der Webseite des Herstellers, wo man also, Wahllokale werden da jetzt, glaube ich, angelegt. Ich muss mal den Screen. So, jetzt erkenne ich meinen Bildschirm auch. Ja. Und dann kann man nachher in dieser Stimmabgabe, das wäre jetzt so die Maske, die der Kreiswahlleiter vor sich hat, wo er sieht, welche Wahllokale jetzt schon ausgezählt sind. Na, also der Kindergarten in der Brüder-Grimm-Straße, der ist jetzt schon ausgezählt worden, da wurden die Ergebnisse schon eingegeben und übertragen und der Briefwahlbezirk 1 noch nicht. Warum auch immer ausgerechnet der Briefwahlbezirk noch nicht ausgezählt ist, der liegt ja am längsten schon da. Und wenn man dann hier so die Ergebnisse eingibt, dann hat man so eine Maske, ne? Da muss man dann verschiedene Zahlen eingeben. Und die Software ist auch so klug, dass sie sagt, hier, wenn was falsch ist, ne? Dann, also wenn irgendwas nicht stimmt, dann bleibt da was rot, bis man das so geändert hat, dass es grün ist. Und was dann passiert ist, dann ist das fertig und dann wird das quasi gespeichert und dann kann man das jeweils zu der nächsthöheren Ebene hochschicken. Zu der Architektur komme ich später nochmal. Wir haben uns einmal auf der Webseite informiert, was denn so das Sicherheitskonzept dieser Software angeht. Da gibt es einen eigenen langen Artikel Sicherheit. Also zunächst einmal ist festzustellen, dass diese Software über ein indexfreies Datenbankkonzept verfügt. Ich habe mir das ja mal, also woanders heißt dieses indexfreie Datenbankkonzept FAT, also File Allocation Table, also Dateisystem. Es schreibt einfach schreibt einfach Dateien. So einfach macht man ein indexfreies Datenbankkonzept. Und damit das sicher ist, schreibt es zwei verschiedene Formate von Dateien in unterschiedliche Ordner, die aber quasi vom Inhalt her redundant sind. Dadurch ist das dann auch redundant. Man hat Dateisynchronisation. Das ist richtig geil. Also die Dateisynchronisation ist wirklich richtig geil. Also man ist in einem Netzwerk, in diesem Netzwerk gibt es einen Share. Auf diesem Share liegt das Application Directory mit dem Executable. Und alle, die das benutzen wollen, starten einfach das Executable von diesem File-Share. Und dadurch speichert der alles in sein Application Directory und dadurch ist das alles immer synchronisiert. Der einzige Nachteil ist natürlich, dass das Ding die ganze Zeit Dateien schreibt. Also schreibt er sich immer noch Dateien auf die Festplatte, wenn irgendjemand gerade irgendwas bearbeitet, damit nicht irgendjemand anders das auch noch bearbeitet. Das ist der Vorteil offenbar eines indexfreien Datenbankkonzeptes. Doppelerfassung lokal und auf dem Server, automatisierte Wahldatensicherung, ein Log-System, ein Kontrollmonitor, eine Protokolldatei, Summenprüfungen und Prüfsummen. Also das mit den Prüfsummen war der geilste Witz, ja. Also diese Prüfsumme, das ist tatsächlich, also das haben wir noch nicht mal in unseren Report aufgenommen. Die Prüfsumme einer Wahlergebnisdatei ist vierstellig und kann nur aus Integern bestehen. Das heißt, es gibt also einen Kollisionsraum von 10.000 Möglichkeiten, den ich brauche. Also das haben wir gar nicht in den Report mit aufgenommen. Das war uns einfach, irgendwo hat man ja auch seinen Stolz. Was da drin natürlich fehlt, ist irgendwie ein Absatz über den Russen, ne? Weil sie irgendwie so, da findet einfach nicht statt, Sicherheit. Wurde auch nie angefragt, laut dem Entwickler dieser Software. Jetzt macht die Software, und das ist wichtig zu unterscheiden, die hat quasi zwei Übermittlungsmodi. Die gehen aber nicht unbedingt nur auf die Software zurück, sondern einfach auch grundsätzlich auf den Prozess der Wahl. Und zwar haben wir die Schnellmeldung, die wird im Prinzip innerhalb von 2 Minuten veröffentlicht. Das ist ganz einfach, die Schnellmeldung wird auf so einen FTP-Server hochgeladen und da ist wieder eine andere Instanz von FTP-Wahl, die durch die Verzeichnisse geht, gemäß der Wahlorganisationsdatei, alle Dateien einliest, eine HTML-Datei erstellt und die auf wahrscheinlich einem anderen FTP-Server hochlädt. Und das ist dann das Schnellmeldungsergebnis. Da kann man dann also live klicken, ne, und alle 2 Minuten ist das aktualisiert. Das geschieht automatisch. Muss man einfach nur quasi auf den FTP-Server was hochladen und dann ist das sofort online. Dann gibt es das amtliche Endergebnis. Das wird in der Regel mehrere Tage später veröffentlicht und das unterliegt je nach Bundesland unterschiedlicher prozeduraler Kontrolle. Letztendlich wäre es aber so, wenn, und das habe ich mir von Wahlhelfern erzählen lassen, wenn du also Wahlhelfer bist, gehst du am Abend nach Hause mit dem Zettel, was du da quasi, was das Wahlergebnis ist, was du in diesem Wahllokal gesehen hast. Und wenn das amtliche Wahlergebnis veröffentlicht wird vom Bundeswahlleiter, dann stehen alle Wahllokale, alle Kreise, alles steht da drin. Und du als Wahlhelfer machst dann die Tageszeitung auf oder Internet oder so und guckst, aha, hier, ne, mein Wahllokal, ne, Grundschule am Weiher, so und so viel Stimmen. Und dann wird das kontrolliert. Und damit hat man quasi tatsächlich eine Ende-zu-Ende-Kontrolle, die ansetzt ab dem Moment, wo die Wahlurne geöffnet wird, bis zu, wo das amtliche Wahlergebnis bekannt gegeben wird. Würden da also Manipulationen festgestellt werden, wäre spätestens dann der Moment, wo wahrscheinlich, hoffentlich, jemand beim Lesen der Zeitung sagt, nee, Moment mal, das kann nicht sein, und anruft und sagt, nee, auf meinem Zettel steht aber was anderes. Keine Ahnung, wie die dann weitermachen, weil dann steht's ja Zettel gegen Computersoftware. Aber die gute Nachricht ist, egal was man da manipuliert, es würde im Zweifelsfall nicht reichen, um einen neuen König oder so zu installieren. Schauen wir aber mal trotzdem auf die Angriffsszenarien, die sich uns bieten. Der primäre Unterschied, der uns interessiert, ist die Diskrepanz zwischen der Schnellmeldung innerhalb von 2 Minuten. Das ist im Prinzip dann auch das, was einfließt, wenn es dann irgendwie das erste nichtamtliche auszählungsvorläufige Ergebnis oder sowas gibt. Das wäre also so Tagesschau irgendwo zwischen 18 und 20 Uhr. Das interessiert uns, ja. Und wenn jetzt also quasi 3 Tage später jemand sagt, okay, nee, sieht doch anders aus, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was die AfD-Anhänger für Verschwörungstheorien verbreiten. Insofern würden wir sagen, das reicht schon als Schadenspotenzial. Wir haben eine Reihe an Schwachstellen entdeckt, die ich hier gar nicht alle erwähnen möchte. Wir haben 23 Seiten Bericht darüber geschrieben. Aber es geht einmal um diesen FTP-Upload, es geht um Software-Updates und es geht um die Dateiformate an sich. Das sind also jetzt die 3 Angriffsszenarien, die jeweils aus einer Kombination mehrerer Schwachstellen bestehen. Und wir fangen an mit dem FTP-Upload in Hessen. Das sieht also so aus, das hatte ich ja schon erzählt. Ne, hier ist dieser Samba-File-Share, oder bei Windows heißt das, glaube ich, nur SMB. Und dann kommen hier sind die ganzen entweder schon Wahllokale oder darüber die Ebene, also die Wahlkreisleiter. Die laden also jetzt alle innerhalb eines Intranets von einem SMB-File-Share dieses Executable und führen das aus. Klar, ne? Okay. Und die Ergebnisse laden Sie dann auch innerhalb dieses Intranets auf einen FTP-Server. Und da kommt dann ein anderer Computer, auf dem vermutlich auch PC-Wahl läuft, könnte aber auch etwas anderes laufen. Und das sind dann dieses vorläufige Ergebnis. Übrigens, dieses GIF habe ich von der Webseite des Herstellers. mir hat es da an Kreativität gemangelt. So. Und jetzt gibt es also einen kommunalen Dienstleister, der betreibt dieses Internet. Und das ist die Ecom 21. Und jetzt kommt das Problem für die Ecom 21. Die Ecom 21 veröffentlicht für ihre Wahlhelfer Anleitungen, wie mit der Software zu verfahren ist. Und sie veröffentlicht die Konfigurationen für die Software PC-Wahl. Ja, also PC-Wahl, die Software wird ja in mehreren Bundesländern eingesetzt, kann unterschiedliche Wahlen abhalten und kann auch so konfiguriert werden, dass sie an unterschiedliche Stellen Ergebnisse hochlädt. Ob jetzt über FTP oder HTTP, da ist der Kreativität auch keine Grenze gesetzt. Und diese Konfigurationen hat Ecom 21, genauso wie die Anleitung, auf ihrer Webseite veröffentlicht, weil die Wahlhelfer, die sind ja nicht in diesem Intranet und die müssen sich ja vorher schon informieren können. Also hat Martin dort eine so Anleitung gelesen und da stand dann so, ja, laden Sie die Konfigurationsdatei von PC-Wahl runter über unsere Website, einmal hier klicken. Ja? Und da war dann diese Konfigurationsdatei, die lag also offen im Internet. Und Martin hatte also Google, dadurch hat er die Ecom 21 gefunden. Der hatte einen Texteditor, mit dem konnte er die Konfigurationsdatei lesen. Und er hatte einen Debugger, in dem konnte er sich anschauen, was PC-Wahl dann mit dieser Konfigurationsdatei macht. Und das Ergebnis sieht dann so aus. Ja? Also er brauchte gar kein PC-Wahl mehr, sondern er konnte sich direkt mit dem FTP-Server verbinden. Nutzername Wahlen, Passwort Wahlen, FTP. Und ihr erinnert euch, dass die Software ja auf ganz vielen Clients läuft, ja? Und die müssen ja auch alle zugreifen, ja? Jetzt wäre die sinnvolle Option gewesen, wenigstens jedem einzelnen dieser Clients einen eigenen FTP-Zugang zu geben und ein eigenes Verzeichnis, dass er zumindest nur seine eigenen Wahlergebnisse abliefern kann. Die hatten aber alle den gleichen Nutzernamen, Wahlen und Wahlen FTP als Passwort, sodass der Martin dort nicht nur die Ergebnisse von allen Wahllokalen Hessens einsehen konnte, sondern auch noch von allen Wahlen in der Vergangenheit, irgendwie alte Bundestagswahlen, Landtagswahlen, das lag alles dort drauf. Und die Übung für den interessierten Russen wäre jetzt also einfach nur noch gewesen, sich mit diesem FTP-Server zu verbinden, die Ergebnisse runterzuladen, die andere da abliefern, sie durch die Ergebnisse, die uns besser gefallen, zu ersetzen und wieder auf diesen FTP-Server hochzuladen, fertig ist die Wahl. Das interessierte Publikum hat vielleicht bemerkt, dass es aber vorher noch gilt, Zugriff auf dieses Internet zu erlangen. Benutzername Test, Passwort Test. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Anleitung stand, aber wenn man sowas testet, dann... So, das war der traurige Zustand. Martin hat das einzig Richtige getan, hat das denen gemeldet und hat gesagt, also passt mal auf, das kann ja wohl nicht sein. Und die haben dann auch sofort die Sachen offline genommen. Und als er denen dann nochmal Bescheid gesagt hat, auch die Passwörter geändert. Und jetzt kam, zu diesem Zeitpunkt kam dann Zeit Online zu uns und sagte, hier, könnt ihr das mal verifizieren? Und wir konnten es in dem Moment nicht mehr verifizieren, weil die Passwörter waren ja geändert. Aber wir hatten jetzt diese Software. Und haben uns die dann halt mal ein bisschen angeschaut. Und der spannende Teil, der uns auffiel in dem Wahlerlass ist, also in dem Wahlerlass steht quasi drin, wie zu verfahren ist bei einer Wahl. Und da steht drin, machen Sie ein Update. Okay, haben wir uns also angeschaut, wie funktioniert denn dieses Update? Na, also hier ist so ein Computer, auf dem läuft PC-Wahl. Dann gibt's da das große böse Internet wieder. Und in diesem großen bösen Internet befindet sich ein Server, der jetzt der Vote-IT gehört, früher einem Unternehmen mit dem klangvollen Namen Berninger Software. Und allein darauf befanden sich 4 Schwachstellen. 3 davon haben es uns erlaubt, Dateien auf diesen Server zu schreiben. Die andere hat es uns erlaubt, nur zu lesen. Da kamen dann so Scherze bei raus, wie dass es sich bei diesem Server um einen Shared Host handelt, der bei 1 und 1 steht. Und auf dem irgendwie sowas wie, ich glaube, 5507 weitere Nutzer sind, die da auch ihren Webspace haben. Ja? Das zeigt, also es ist jetzt kein Sicherheitsproblem, weil die sind ja alle in so einem CH-Root, aber es zeigt ungefähr, wie viel Mühe man sich hier gegeben hat, die Nähe, sag ich mal, zum Wähler auch zu wahren. Und jetzt war also die Frage, okay, wenn wir den Server geowned haben, dann können wir einfach unsere eigenen Updates dahinlegen und dann werden die halt einfach installiert an zentraler Stelle und zwar von allen, die sie gemäß Wahlerlass das Update machen. Und damit wäre der Drops dann eben gelutscht und 33 Millionen Wählerstimmen in unserer Hand. Aber die Updates sind verschlüsselt. Und die haben also so, sind auch, also sahen auf Anhieb jetzt nicht direkt leserlich aus. Und zu den, hier zitiere ich die Veröffentlichung von Zeit Online. Damit niemand Unbefugtes an diese Passwörter kommt, sind sie in PC-Wahl verschlüsselt gespeichert. Ein normaler Mensch kann die nicht auslesen, denn ich habe einen eigenen Kompressionsalgorithmus gebaut. Da braucht es schon viel Gehirnschmalz, um den zu knacken, sagt der PC-Wahl-Entwickler. Und wir saßen also da und haben gesagt so, Scheiße, Günner, wir brauchen Gehirnschmalz. Und die Frage war einfach nur so, oh nein, wie viel denn? Naja, auf der Website des Entwicklers gibt es Rätsel und die sind ungefähr auf dieser Ebene. Ich glaube, wir haben eine Chance. Ja, das ist, also er rühmt sich, diese Rätsel, also die Lösung ist nicht so schwer. Weiß jemand auch die Lösung hierzu?
Ja,
31. 31, jawohl, auch du hast Gehirnschmalz. So, dann haben wir also gedacht, okay, die Menge an Gehirnschmalz, die hier benötigt wird, ist, sag ich mal, in einem Rahmen, wo wir uns eingebildet haben, vielleicht eine Chance zu haben. Mit Hilfe einer jungen Dame, einer in der Geschichte der Informatik sehr berühmten jungen Dame, Aida Pro. Nein, Aida, der Disassembler Aida Pro, der natürlich nach Aida Lovelace benannt wurde. Und da haben wir also dann, oder die hier beginnt die Arbeit von Thorsten Schröder, der nicht nur eine Gehirnschmalzroutine aus dieser Software extrahiert hat. Das sieht dann im Disassembler noch ein bisschen anders aus. Man muss das also dann nochmal, braucht noch eine weitere Ladung Gehirnschmalz, um das in C-Code zu übersetzen. Und dann ist man in der Lage, diese verschiedenen Geheimnisse, die PC-Wahl vor dem Nutzer versteckt, zu entschlüsseln. Ich will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Also die Passwörter für den FTP-Server waren mit einer anderen Verschlüsselungsroutine verschlüsselt als diese Updates. Aber am Ende alles eine Soße, wurden reverse-engineert und es handelte sich grundsätzlich dabei um symmetrische Kryptographieversuche. Und das Schöne bei symmetrischer Krypto ist, also genau, wer erkennt den Fehler? Wer erkennt an dieser Stelle den Fehler? Hast du einen Key, hast du alle und es gibt nur einen. Ja, mit anderen und es gibt vor allem du kannst die Verschlüsselung dieser Updates mit diesem Key ist kein wirksamer Schutz dagegen, sie zu fälschen. Denn wie wir hier extrahieren, hier haben wir den Key und hier haben wir den Algorithmus, um Software-Updates zu entschlüsseln. Ja, also wir konnten jetzt diese 001-Dateien entschlüsseln und haben daraus ein Verzeichnis gemacht, wo quasi die Update-Dateien extrahiert wurden. Wir haben dann, hatten wir eigentlich schon gebaut, einen Patch gebaut für PC-Wahl, für die Datei studio.exe, der erst beim Export die Dateien verändert. Also während du da sitzt und deine Wahlergebnisse alle eintippst, sieht alles ganz normal aus. Und wenn du dann sagst, jetzt exportieren wir die Datei zum Upload, dann greift unser Patch und schreibt andere Ergebnisse in die Ergebnisdatei. die du nicht mehr einsiehst und hochlädst. Das heißt, jetzt konnten wir die Updates entschlüsseln. Wir konnten die Software patchen, um andere Wahlergebnisse zu extrahieren, obwohl sie richtige anzeigt. Und wie du gerade schon sagtest, dadurch, dass wir diesen Algorithmus hatten und der für das Verschlüsseln und für das Entschlüsseln gleich ist, konnten wir auch valide Updates bauen. Das ist zum Beispiel jetzt schlecht. Wir konnten also auch valide Updates bauen mit bösartiger Manipulation. Und da wir ja hier 4 Vulnerabilities auf dem Server hatten, konnten wir die auch wieder hochladen. Und weil sich ja alle gemäß Wahlerlass um die Sicherheit sorgen, machen sie kurz vor der Wahl ein Software-Update, das von uns freundlicherweise bereitgestellt wird. Achso, und wir haben das alles auf GitHub gestellt. Das war der zweite Streich. Ja? Damit war das Thema eigentlich durch. Aber wir hatten dann noch was. Schauen wir uns mal die Dateiformate an, die dabei am Ende rauskommen. Also es kommt raus, eine XML-Datei folgenden Formates. VE Gemeindeziffer Datum Uhrzeit .xml. Und diese XML-Dateien, da steht dann drin, Partei-ID 1 hat so und so viel Stimmen, Partei-ID 2 hat so und so viel Stimmen. Und wir haben uns dann noch ein bisschen das Format angeschaut. Es gibt irgendwie vorläufiges oder Hochrechnungsbezirksergebnis. Man kann den Wahlbezirk angeben. Also das war relativ einfach, weil es war halt eine XML-Datei. Und man konnte also UNST, sind die ungültigen Stimmen und so. Das war jetzt alles nicht schwer zu verstehen, wie dieses Format funktioniert. Und hier ist es auch mal abgebildet. Und jetzt kommt wieder die Frage an das Publikum. Was fehlt diesem Dateiformat?
Welche Partei welche Nummer hat?
Das ist in der Konfigurationsdatei drin, welche Partei welche Nummer hat, ja. Auch da wäre natürlich wieder viel Spaß mit Zahlen möglich gewesen. Aber es gibt was ganz Fundamentales, was... Signatur, ich habe es da hinten irgendwo gehört. Eine Signatur. Es gibt keinen Beweis, Nachweis, Prüfsumme, irgendetwas, die belegt, dass dies die Datei ist, die, sagen wir mal, der Bezirkswahlleiter oder der Kreiswahlleiter oder auch nur der Helfer im Wahllokal abgenommen hat. Das heißt, hier wird einfach unsignierte, noch nicht einmal integritätsgeprüfte Dateien teilweise per E-Mail durch die Welt geschickt. Es gibt wunderschöne, auch öffentliche PDF-Dateien, in denen sowas Schönes drinsteht wie: Sollte der Upload nicht funktionieren, schicken Sie bitte die extrahierte XML-Datei an irgendwie bezirkswahlleiter@wahlen.rheinland-pfalz.de oder sowas, ja. Also auch hier bietet sich noch sehr viel Spaß, indem man einfach so einen FTP-Server DDoSt und 500 E-Mails pro Sekunde mit XML-Dateien an diese E-Mail-Adresse schickt. Ja, und die hätten keine Chance, in irgendeiner Form hier nachzuweisen, von wem so eine Datei stammt. Jede Veränderung an den Dateien ist nicht nachvollziehbar. Eine Authentizität der Dateien kann nicht geprüft werden. Also auch da wieder so Mut. War ja aber alles gar nicht so schlimm, denn es gibt ja Fixes. Es ist in der Tat so, das war für uns natürlich, was die Arbeit in den Nächten anging, eher ein Ärgernis, dass unsere Freunde bei der Presse natürlich ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind und den Hersteller mit unseren Schwachstellen konfrontiert haben und gesagt haben, ja, ne, also daher kommt auch dieses Zitat, ne? Wie verhindern Sie denn, dass Updates gefälscht werden? Ja, mit Gehirnschmerz, okay. Und die haben also quasi gleichzeitig, während wir auf unser Veröffentlichungsdatum zusteuerten, auch Software-Updates gemacht. Leider mussten wir dann immer feststellen, dass diese Software-Updates so ein bisschen am Problem vorbei entwickelt waren, aber da komme ich jetzt nochmal zu. Dann doch recht interessiert waren wir, als wir am 7.9., also am Tag der Veröffentlichung, dann folgenden Tagesschau-Beitrag sahen. Das ist übrigens Thorsten Schröder von der Tagesschau. Nicht zu verwechseln mit dem Reverse-Engineer Thorsten Schröder.
Bei einem Computerprogramm, das bei der Bundestagswahl eingesetzt werden soll, sind erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt worden. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung, an der unter anderem der Chaos Computer Club beteiligt war. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass die Software, über viele Kommunen die Wahlergebnisse weitermelden, nicht abgesichert sei. Der Bundeswahlleiter sprach von einem ernsten Problem. Inzwischen habe der Hersteller aber nachgebessert.
Und wir irgendwie so, oh nein, ey, noch mehr Arbeit. Gucken auf die Seite. Letztes Software-Update, 5. September 2017. Das war 2 Tage vor unserer Veröffentlichung. Und alle Exploits, die wir veröffentlicht haben und dokumentiert haben, beziehen sich auf diese Datei vom 5. September. Und ich habe in dem Bericht auch extra die 2 Absätze eingefügt. 1. Behebungsversuch und 2. Behebungsversuch. Und wir haben die Schwachstellen in den Behebungsversuchen auch nochmal dokumentiert. Aber einfach nur, weil die so gemein waren, uns am 5. September noch ein Update zu geben, bin ich so gemein, zu erklären, warum das scheiße war. Hier haben wir einen kleinen Screencast, wo wir die Software, die Absicherung der signierten Updates, ja, also das war echt tatsächlich etwas, habe ich das hier drauf? Nee, also in den Changelogs zu der Version 10 vom 5. September stand digitale Signatur. Und wir schon so, oh, ärgerlich, ne? Weil wenn jetzt wirklich die Software-Updates signiert gewesen wären und die Ergebnisdateien auch, dann wäre dieser Tagesschau-Bericht über unsere Forschung korrekt gewesen. Und das wäre ja schade gewesen für uns. Also, weil wir wollten ja schon ein bisschen angeben auch. Naja, haben wir uns dann mal angeschaut, was denn hier so mit der Signatur stattfindet. Wir sehen, Studio-Exe wird geladen, ja? Man meldet sich an, klar, als Administrator, einfach OK drücken. Auch sehr geil. Sehr geil ist, diese Software begrüßt einen mit Guten Tag, heute ist der 6.9.2017, es ist 2.10 Uhr. Ja, wir haben das abends gemacht. Sie sind unter dem Namen Administrator angemeldet, Ihre letzte Anmeldung erfolgte dann und dann. Möchten Sie die Aktualität Ihrer PC-Wahlinstallation überprüfen? Natürlich. Jetzt sagt er, okay, es gibt eine neue, ja, dann muss man irgendwie hier, haben wir aber erstmal gesagt, okay, wir prüfen die, oh Mann, die Signatur unserer Software erstmal, ja, um die Integrität unserer Software zu zeigen. Das ist also hier. Die hat jetzt eine eingebaute Funktion. So, man kann also jetzt hier, man hat jetzt hier die Möglichkeit, einen MD5-Selbsttest. Wer möchte den Fehler erklären, weil ich bin ein bisschen erkältet und muss meine Stimme schonen? Der Fehler besteht darin, dass es MD5 ist und wir nun das 12. Jahr schreiben, seitdem MD5 als nicht sicher gilt. Also MD5 ist eine kryptografische Prüfsumme, die sich dadurch auszeichnet, dass man für jede Datei einen MD5-Hash errechnen kann und nur schwer in der Lage sein sollte, eine Datei zu bauen, die einen vorgegebenen MD5-Hash hat. Was ist das? Also MD5 hat Kollisionen oder die Möglichkeit, Kollisionen in MD5 zu berechnen, wurde erstmals 2005 dokumentiert. Inzwischen macht man das, glaube ich, mit so einer Grafikkarte oder mit einer CPU am Nachmittag oder sowas, je nachdem, wie groß die Datei ist. Wer möchte mir sagen, was falsch wäre, wenn ich da jetzt irgendwie eine zeitgemäße kryptografische Prüfsumme nutzen würde. Also der Selbsttest, ja, der Selbsttest ist ein großes Problem. Und es ist keine Signatur. Also 3 Fehler auf einmal in nur einer Zeile Code, das muss man auch erstmal schaffen. So, genau, also wir überprüfen hier mit einem unsicheren Hashing-Algorithmus, wir überprüfen keine Signatur und wir überprüfen es selber, was natürlich bei einer manipulierten Software oder dem Verdacht auf Manipulation der Software ohnehin eine schlechte Idee ist. Aber wie völlig überraschend sich rausstellt, funktioniert der Selbsttest. Also hier, da haben wir auch noch nicht manipuliert. Also das ist tatsächlich eine unmanipulierte PC-Wahlversion. Jetzt werden wir sogar noch angewiesen, die digitale Signatur zu prüfen. Stand ja auch in der stand ja auch in dem Update drin, die digitale Signatur. Und da muss man sich auch mal, ach, das ist so schön. Ja? Also das Zertifikat lautet auf die Regio IT GmbH. Ja, also es sieht schon aus wie so ein Phishing-Zertifikat. Also ich meine, die können ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben. Das war, aber okay. So, also Zertifikat stimmt auch. Alles richtig. Das ist einfach, wenn, könnt ihr wahrscheinlich auch vergleichen mit der Version vom 5. September, die müsste das eigentlich sein. So, dann machen wir also ein Online-Update. Ja, wir möchten ein Update. So, dann kann man sich aussuchen. Will man das über FTP machen? Dann werden hier, sieht man in den Change Notes, was alles passiert ist. MD5-Summen sogar für die Meldungsdateien, wuppdidu. Und hier ist das Update. Der Applaus übrigens an Thorsten Schröder, der das alles gebastelt hat. Und ne, der Chaosknoten könnte also genauso gut jetzt eine manipulierte Studio.exe sein, die andere Wahlergebnisse hochlädt. Tja, also die Update-Signatur hat schon mal nicht funktioniert, aber naja, vielleicht signieren Sie ja die Dateien, die Sie hochladen. Also die Wahlergebnisse wäre ja auch schon so eine Idee. Nun, nehmt PGP, haben Sie gesagt. Und die haben dann tatsächlich gesagt, na okay, jetzt gibt es die optionale Möglichkeit, eure Wahlergebnisse, die ihr hochladet, mit PGP zu signieren. Und dann fragt man sich natürlich so, boah, das könnt ihr machen, aber wahrscheinlich wäre es einfacher, wenn ihr einfach die Wahlergebnisse vergleicht, als wenn ihr jetzt die PGP-Fingerprints vergleicht. Denn ihr habt ja, also quasi das Key-Management, wie wollt ihr das hinkriegen? Es gibt ja jetzt potenziell bis zu 70.000 abliefernde Instanzen. Ich gehe immer auf diese Zahl, weil sie groß ist. Am Ende wären es nur Gemeinde- oder Kreiswahlleiter gewesen, also sehr viel weniger als 70.000. Aber wir reden immer noch von mehreren hundert oder tausend PGP-Signaturen, die hier geprüft werden müssen. Und man fragt sich natürlich, wie wollt ihr das jetzt noch machen? Ne? Also wie wollt ihr jetzt überhaupt jedem Wahlleiter, der da irgendwie mit diesen Ergebnissen in Kontakt kommt, einen PGP-Key geben? Soll der sich den selber generieren? Gebt ihr ihm den vielleicht verschlüsselt oder so? Und die zweite Frage, die sich stellt, nutzt ihr eine Library und linkt PGP in euer Studio.exe rein? Oder nutzt ihr einfach GNU-PG4Win und ruft es auf? Die elegante Möglichkeit wäre gewesen, PGP mit rein zu kompilieren und einfach dort Keys zu generieren. Deswegen haben sie sich für die andere entschieden. Und ich zitiere jetzt mal, das ist einfach ein Screenshot aus unserem Bericht, ja. Also, auch hier wieder die magische Zahl 3, Fehler in einer Zeile Code. Die PGP-Passphrase wird über die Kommandozeile übergeben. Das bedeutet, man kann also für den kurzen Moment, in dem PGP aufgerufen ist, im Process Monitor sieht man dann den Aufruf von PGP und da steht direkt die Passphrase zu dem Key. Also da kann der Angreifer die Passphrase sehen, denn natürlich der Key liegt ja ohnehin da. Was uns interessiert, wenn wir also einen Exploit auf dem Host haben, ist die Passphrase. Wenn man in die Man-Page von GPG schaut, ja, dann steht zu dem Argument minus minus Passphrase. Obviously, this is of very questionable security. Don't use this option if you can avoid it. Ja, das war jetzt das Update. Also es ist in der, hätten Sie die Man-Page gelesen, hätten Sie gesehen, dass das keine gute Idee ist. Aber es ging noch weiter. Die GPG-Passphrase wird unverschlüsselt gespeichert. Und zwar, weil sie PGP nicht reinlinken in ihr, also nicht reinkompilieren in ihr eigenes Binary und immer mit PGP kommunizieren, rufen sie erst einmal PGP List Keys auf und schreiben das Ergebnis in eine TXT-Datei, Die liest dann wieder Studie.exe aus und sagt, guck mal, es gibt potenziell mehrere Keys auf diesem System. Welchen möchtest du nutzen? Dann sagt der Nutzer ja den. Dann sagt Studie.exe, ja, gib mal das Passwort. Und dann wird quasi eine Batch-Datei gebaut, in der --passphrase steht. Und die wird auf die Festplatte geschrieben. Also haben wir jetzt den Befehl zum Signieren unserer gefälschten Wahldateien auch direkt auf der Festplatte liegen. Und nur um es langweilig zu machen, wird sie dann auch noch einmal verschlüsselt auf der Festplatte gespeichert. Da kommt wieder so eine Heimwerker-Kryptographie zum Einsatz, die auch schon bei den FTP-Passwörtern zum Einsatz kam. Also hier ein neues Feature, drei Schwachstellen, wie man an diese Passphrase kommt, um dann eben unsere Dateien zu signieren. Und auch das natürlich auf GitHub für die interessierten Kollegen. Ja, so viel zu den signierten Wahldaten. Also signierte Updates haben sie verkackt, signierte Wahldaten haben sie versucht. Gibt's noch einen anderen Fix? Ja, natürlich. Nuke it from orbit, it's the only way to be sure. Hessen hat dann einfach den Wahlerlass B16 erlassen. Der ist nicht öffentlich und der funktioniert ungefähr so. Man gibt einfach alles wieder am Telefon durch und freut sich, weil das ja viel sicherer ist. Und somit, also das Argument ist, naja, wir erkennen also an, dass diese Software im Zweifelsfall broken beyond repair ist. Und dann wollen wir es wenigstens so schnell wie möglich merken, wenn da was manipuliert wurde. Also machen wir den Ende-zu-Ende-Check von demjenigen, der es eingegeben hat, bis zu demjenigen, der es am Ende veröffentlicht, einfach nochmal über Telefon, weil auf die Idee wird ja keiner kommen, da einfach auch noch was Falsches durchzugeben am Telefon. Kommen wir zum Fazit. Und in der Kommunikation des Herstellers passiert genau das, was wir erwartet haben. Also es gibt einmal dieses, ja, wir haben ein Update, gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Und die Bundesländer, die PC-Wahl nicht einsetzen, sagen, voll geil, wir benutzen eine andere Software und die ist sicher. Und ich kann hier Rob Gongreib und Alex Holderman zitieren. Die einzigen als sicher bekannten Verfahren sind die, die wir uns noch nicht angeschaut haben. Was für ein Zufall. Ja? Gleichzeitig diese unsignierten Dateiformate, diese XML-Dateien, deren Spezifikation kommt jeweils vom Landeswahlleiter, also von der obersten Ebene. Und jetzt wäre es theoretisch also denkbar, dass in einem Bundesland verschiedene Softwares in unterschiedlichen Gemeinden zum Einsatz kommen. Die werden aber am Ende alle die Datei gemäß Spec des Landeswahlleiter hochladen, nämlich die unsignierte XML-Datei. Das heißt, mindestens eine Schwachstelle haben wir dokumentiert, die für jede andere Software genauso gilt, sofern sie sich an die Spec der jeweiligen Landeswahlleiter hält. Zur Vollständigkeit sei angemerkt, es gibt in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Dateien, die hochgeladen werden, aber nirgendwo ein ordentliches signiertes Format. Dieser Vortrag, den ich jetzt gerade gehalten habe, war eigentlich nur ein Vortrag über Kerckhoffs Prinzip. Kerckhoffs Prinzip, irgendwo 1800, hast du nicht gesehen, statuiert, sind mehrere Prinzipien, aber was immer zitiert wird, ist das, was hier in Rot steht. Dein Sicherheitssystem darf keiner Geheimhaltung bedürfen und es dürfte kein Problem sein, wenn es in die Hände des Feindes fällt. Nun, hier haben wir sehr viele Kerckhoffsche Zeitbomben. Immer dann, wenn Verschlüsselung zum Einsatz kommt, immer dann, wenn Signaturen nicht verwendet werden, immer dann, wenn auf asymmetrische Kryptographie verzichtet wird. Mit diesen Ergebnissen tigert der Kai Biermann also zu den Landeswahlleitern und zu dem Entwickler der Software und die zeigen dann, mit wie viel Ernsthaftigkeit sie ihrer Arbeit nachgehen. Also hier, Herr Bennemann ist, glaube ich, der Landeswahlleiter von Hessen. Ja, es gibt bessere Passworte als Test. Das ist unangemessen, hat er auch gleich eingesehen. Und die Manipulation der Software sei zumindest störend. Aber Die Wahlergebnisse könnten jederzeit nachgeprüft werden, sie stünden letztlich noch immer auf Zetteln. Das Endergebnis ist nichtsdestotrotz gesichert. Das sagt auch Volker Berninger, der Entwickler von PC-Wahl. Bei dem schlimmsten Szenario würde jemand damit Verwirrung stiften. Dann würden zwar irgendwelche falschen Ergebnisse im Internet stehen, aber auf dem Papier wären noch immer die richtigen vorhanden. Das gibt Ärger und Verwirrung, hat aber keine Relevanz. So. Also mal ganz im Ernst, ja, wenn also mit dieser Einstellung über Jahrzehnte die Software zu liefern, die in Deutschland die Wahlen auszählt, da bleibt mir echt die Spucke weg und da kann ich auch gar keine Witze mehr drüber machen. Also wenn jemand seine Aufgabe derartig lapidar auffasst, dann fällt mir einfach nichts mehr zu ein. Ja, ich hätte gedacht, die eine Aufgabe, die irgendeiner mal wahrnimmt, wenn er so eine Software baut, ist dafür zu sorgen, dass er diese Software, dass er das, was er da schafft, wovon er da lebt, was irgendwie vielleicht auch der Stolz dieses Menschen ist, in irgendeiner Form ernst nimmt. Aber ist offenbar eh alles irrelevant. Ja, deswegen hat er es auch in Delphi geschrieben. So, welche Konsequenzen fordern wir? Also, die Beschleunigung der Vorgänge bei einer Wahl dürfen nicht das Primat vor Sicherheit, Korrektheit und Nachvollziehbarkeit haben. Geschwindigkeit ist kein Wert an sich, Sicherheit hingegen schon. Keine Softwarekomponente, die am Wahlausgang oder den Wahlmeldungen beteiligt ist, darf geheim gehalten werden. Im Moment blicken wir auf Urteile des Bundesverfassungsgerichtes, die urteilen, dass das offenbar akzeptabel ist, dass hier Software geheim gehalten wird. Und natürlich unsere Forderung, solche Oldtimer-Software muss in modernen, sicheren Programmiersprachen mit zeitgemäßen Konzepten neu geschrieben werden, begleitend auditiert werden und die Audit-Ergebnisse müssen parallel mit dem Quellcode publiziert werden. Ich stelle mir da tatsächlich sowas vor wie github.com/bundeswahlauswertung.git. Ja? Und dann gibt es einen vernünftig abgesicherten Weg, wie die Wahlergebnisse hochgeladen werden. Und die Wahlergebnisse werden alle signiert mit einer qualifizierten elektronischen Signatur von so einer Smartcard, zum Beispiel vom Personalausweis oder so. Und dann kann man einfach einmal sagen, Git Bundestagswahl 2017 Pull. Und dann kann man quasi anhand eines Zertifikats die komplette Chain der Wahlergebnisse einmal durchverifizieren, kann einmal sich die Bundestagswahl neu ausrechnen lassen und kann nach den Bugs in der Software suchen. Denn was wir gemacht haben, sind einfach nur Sicherheitslücken in der Software. Wir wissen ja noch gar nicht, ob diese Software überhaupt vernünftig richtig funktioniert. Das war der Ursprung dieses ganzen Theaters und diese Frage haben wir noch nicht mal beantwortet. Man könnte also auch eigentlich sagen, denken first, digital second. Und das habe ich von Google Translate, das heißt nachmachen. Nachmachen könnt ihr das alles unter github.com, haben wir die Demonstrationen veröffentlicht und den Report auf ccc.de und es bleibt mir nur noch mal Thorsten Schröder und Martin Schirsig zu danken, die den ganzen Mist mit mir ausgeheckt haben. Es war eine wahre Freude. Vielen Dank.
Okay, haben wir noch Fragen? Da vorne. Ich komme einfach mal damit rum. Bitte mit den Fragen warten, bis ich mit dem Mikrofon dann bei euch bin, weil wir haben ja Stream-Zuschauer. Und damit die auch die Fragen mitbekommen und damit die Fragen auch später auf der Aufnahme drauf sind, einfach aufs Mikrofon warten. Okay, und ich gebe an unseren ersten Zuschauer weiter.
So, was wurde im dunklen Zeitalter getan, so vor Computer, um die Wahlen auszuwerten?
Ich habe den Anfang der Frage nicht
verstanden. Was wurde im dunklen Zeitalter getan, vor Computer, um die Wahlen auszuwerten? Also es gab ja eine Zeit da, wo gab es noch kein Internet.
Also da diese Software seit irgendwie 20, 30 Jahren im Einsatz ist, weiß ich einfach nicht, was da vorgeschehen ist. Ich vermute, dass ich weiß es einfach nicht. Kann ich tatsächlich nicht beantworten, die Frage. Ich vermute, die haben telefoniert oder gemorst oder so. Das ist ja jetzt auch gerade wieder en vogue mit den gefaxt oder Telex, also da gibt's, es gab Fernkommunikation vor Computer und Internet, auch wenn wir uns das gerade schwer vorstellen können.
Naja, wir hätten hier jemanden, der weiß, wie Dinge damals waren und könnte uns jetzt einfach das mal sagen.
Wunderbar.
Dankeschön. Mein Name ist Ayuvo. Ich bin seit ungefähr 30 Jahren in verschiedenen Bundesländern Wahlvorsteher gewesen, wie das hier in Berlin heißt. Wie das funktioniert? Nun ja, der Grund, warum das hier niemanden aufregt, ist, dass parallel zu diesem ganzen Meldesystem, ums das hier geht, eine Wahl in Deutschland nach wie vor, wie zu Zeiten der Weimarer Republik, völlig ohne Computer ausgezählt und dokumentiert wird, mit den üblichen Fehlern. Und es gibt auch jede Menge juristische, höchstrichterliche Urteile dazu, dass eine gewisse Fehlermenge völlig okay, normal und geduldet ist, denn das würde sich am Ende statistisch sowieso aufheben. Das bedeutet, der Grad der Beunruhigung bei den Wahlprofis über das hier dürfte relativ gering sein. Es sind ja nur die Vormeldungen und das klärt sich ja auch alles auf. So, was war früher? Bei meinen ersten Einsätzen als Wahlvorsteher gab es im Wahllokal keinen Computer. In Berlin gibt es bis heute keinen. Man ruft beim Bezirkswahlamt an und gibt vom Zettel per Telefon durch an den, dass man annimmt, dass das der ist, der vor einem Screen sitzt, wo diese Software läuft. Und das wird dann da eingetippt mit den möglichen Fehlern. So läuft es
bei den meisten so.
Ist meistens so. So läuft es in Berlin. So. Damals, TM, als wir keine Computer hatten, gab es Kuriere, Läufer, es wurde mir sogar berichtet vom Einsatz von Hubschraubern, der Datenträger zu Landeswahlzentralen gebracht hat, damit die Schnellmeldung auch schnell erfolgen konnte. Und es gab den guten alten Fernschreiber, also eine Möglichkeit der Echtzeitkommunikation mit einer verifizierten Hardware-Absenderkennung. Und es gab sogar noch Hardware-Krypto für Fernschreiber. Und das war sicher genug, damit in kürzester Zeit mit 250 Baud oder manchmal auch nur mit 75 beim Landeswahlleiter diese Ergebnisse gemeldet waren. Und so läuft es im Grundsatz bis heute ab. Ihr könnt in jedes Wahllokal gehen, könnt zugucken beim Auszählen. Größte Fehlerquelle ist, wenn die Stimmzettel sortiert sind und hunderterweise abgelegt, da kommen dann beim Zusammenzählen der schon fertigen Stapel die Fehler. Deswegen geht es gern mal um runde Hunderterzahlen bei irgendwelchen Abweichungen, die dann auch ein paar Tage später auffallen und dann wird nachgezählt. Alle Wahlvorsteher unterschreiben an Eidesstatt, dass das alles richtig ist. Ne? Mindeststrafe ein Jahr, wenn da Mist ist. Und passt schön auf, jeder Wahlvorsteher kann euch, wenn ihr in dem Wahllokal wahlberechtigt seid, per Handschlag zum Wahlvorstand machen und dann seid ihr dran und müsst mitmachen. Ablehnen dürft ihr nicht. So. Also alles wie zu Kaiserszeiten, immer noch.
Okay, weitere Fragen.
Das ist
übrigens
auch nicht verkehrt. Ne? Also dann Paper Trails haben trotzdem... halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass der Paper Trail so weit geht, dass irgendwo jemand die gesamte Ausrechnung der Ergebnisse auf Papier macht. Und das ist genau, ist nur hierarchisch quasi. Du hast immer der Paper. Am Ende gibt's wirklich diese Ende-zu-Ende-Kontrolle. Aber das, die Frage, die ich mir tatsächlich stelle, ist diese Software. Also ich meine, in dem Zustand würde mich wundern, wenn dieser Sicherheitszustand nur der Tatsache geschuldet ist, dass auf die Auswertungslogik so viel Zeit verbracht wurde. Noch dazu diese verschiedenen Softwares, die in unterschiedlichen Bundesländern zum Einsatz kommen. Also da ist auf jeden Fall noch was zu holen für jemanden, der mal ein bisschen allgemeine Mathematik prüfen möchte.
Jetzt ist 30 Jahre im Einsatz gewesen. Normalerweise werden solche Dinge ausgeschrieben. Also weiß man, was da für Preisschilder an solchen Software hängt? Weil das ist ja schon sehr individuelle Spezialsoftware. Ich meine, man hätte jetzt erwartet, die nutzen da einfach Excel, um Zahlen zusammen zu addieren.
Also die Frage nach dem Preisschild, die hätte ich jetzt von mir aus nicht beantwortet. Aber wir haben da so eine kleine Quelle im Internet gefunden. Ich hatte das ja erwähnt, dass diese Software an die Konkurrenz verkauft wurde. Ja? Also es gab, also bis Mitte 2016 gab es Regio IT mit dem Vote Manager und Berninger Software mit PC Wahl, die konkurrierten um den Markt der Wahl. Und jetzt hat die Regio IT irgendwann die Berninger Software gekauft. Und im Rahmen dessen gab es irgendwie eine Übernahme und da gibt es ein Dokument, auch eine Neugründung. Jetzt heißt es nämlich Vote IT. Und das funktioniert folgendermaßen. Der Herr Berninger hat für diese Software quasi zur Schätzung des Wertes seiner Firma, hat er dann auch angegeben, was das Ding im Jahr eingebracht hat, diese Software. Und da steht irgendwie sowas wie 450.000 Euro pro Jahr. die der gute Mann damit verdient hat. Und ich würde vermuten, dass er keine weiteren Angestellten hatte, weil das hätte man vielleicht gesehen an der Qualität. Der hat die Firma verkauft für 2,6 Millionen an den Konkurrenten plus 5 Jahre Geschäftsführertätigkeit bei dem. Ich würde vorsichtig vermuten, als wir am 7.9.2017 das veröffentlicht haben, ist Volker Berninger vor Lachen nicht in den Schlaf gekommen.
Okay, noch eine weitere Frage.
Bezüglich des falschen oder fehlerhaften Berichts in der Tagesschau, habt ihr euch denn da offiziell schon bei der ARD beschwert, weil die ja quasi eine Behauptung in die Welt gesetzt haben, ohne sie zu überprüfen, nämlich dass die Software nachgebessert wurde?
Nee, das ist, werde ich mich aus 2 Gründen nicht bei der ARD darüber beschweren. Erstens, weil wir eigentlich ein gutes Verhältnis zu denen haben. Also sind 3 Gründe. Zweitens verwendet er da die indirekte Rede. Also er zitiert den Bundeswahlleiter und sagt, der Softwareanbieter habe bereits ein Update ausgerollt. Und damit ist das also keine Fake News bei der ARD, ne? Das ist völlig in Ordnung. Es ist halt nur nicht besonders gut recherchiert. Drittens haben sämtliche offiziellen Stellen ein sehr großes Interesse daran, Verschwörungstheorien zu dieser Wahl gering zu halten. So selbstverständlich auch die ARD, ZDF und sonstiger öffentlicher Rundfunk und eigentlich auch wir selber. Also Misstrauen in eine Wahl zu sehen, ist ein Schaden, der signifikant ist. Und insofern würde ich deren Argumentation teilen, dass die Bundestagswahl 2017 sicher ist, jetzt. Ich teile nicht die Argumentation, dass die Software sicher ist. Das teile ich aber bei keiner Software dieser Erde. Insofern ist da mein Argument auch quasi dadurch gefärbt, wer ich bin. Und durch diese Veröffentlichung würde ich davon ausgehen, dass ein signifikantes Misstrauen in dieser Software nun herrscht und dass die dann mit dieser Aufgabe betrauten Personen diese Aufgabe mit noch mehr Gewissenhaftigkeit verfolgen. Und deswegen werde ich mich jetzt auch nicht hinstellen und schreien, ba, 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 geht aber doch. Ja, also ich meine, dass es geht, sieht man ja auf GitHub. Und dass am Ende nicht jemand anders die Wahl gewinnt wegen dieses Angriffs, ist auch klar, weil wir eben aus gutem Grund die prozedurale Sicherheit noch außen herum haben. Insofern ist unsere Veröffentlichung einerseits als Warnung zu verstehen, was für eine Software da zum Einsatz kommt. Also das ist wirklich, wie gesagt, es ist einfach nur schockierend. Ich bin auch wirklich schockiert, wie wenig ernst die Personen und insbesondere der Programmierer die Aufgabe nehmen. Gleichzeitig ist unsere Veröffentlichung aber auch eine Erinnerung daran, dass man eben erst denkt und dann digital macht. Und glücklicherweise ist das in Deutschland so, dass es eben relativ einfach jetzt ist, diesen Fallback zu machen und zu sagen, okay, wir haben alles auf Papier. Die einzige Einschränkung haben wir jetzt bei den Schnellmeldungen. Wir achten da jetzt genauer drauf und wir können am Ende einen sicheren Ablauf der Wahl gewährleisten. Und insofern, ja, ist schade, wenn das dann auch noch damit einhergeht, dass die sogar ungerechtfertigterweise diese Software verteidigen, obwohl sie noch nicht gefixt ist. Gleichzeitig werden die diese Software fixen bis zur Wahl, weil da ist natürlich sofort das BSI eingeritten. Die sitzen da schon seit Juli. Das kann man sich, also was das für die Updates, die bisher gekommen sind, bedeutet, überlasse ich eurer Interpretation. Aber ich würde davon ausgehen, dass jetzt alle sehr bemüht sind, das Ding in den Griff zu kriegen. Und meine persönliche Prognose ist, es wird kurz vor der Wahl ein Update geben. Wenn nicht von denen, dann von uns. Und in diesem Update werden im Zweifelsfall nochmal einige Fixes kommen. Die werden nicht endgültig, also sie werden nicht absolut sicher sein. Dafür ist die Software einfach in viel zu desolaten Zustand. Aber sie werden, glaube ich, jetzt strategisch nicht mehr bald veröffentlichen, weil sie wissen, dass wir da sofort drauf gucken würden. Insofern, ja, eine schöne Spielerei, aber es gab auch nach meiner Ansicht hier niemals wirklich das Risiko, dass die AfD ein anderes Wahlergebnis einfährt als das, was wir und unsere Mitbürger in die Wahlurne werfen. Aber ich denke, das Risiko, dass ein Wahlergebnis, auch ein vorläufiges Wahlergebnis, was einmal bekannt gegeben wird, erst ein paar Tage später korrigiert werden muss, ist groß genug, um einen dauerhaften Vertrauensschaden an der Demokratie zu verursachen. Deswegen, ja, bin ich ganz froh, dass wir das gemacht haben und würde mich freuen, wenn da in Zukunft Sicherheitskonzepte aus diesem Jahrtausend Anwendung finden würden.
Ja, um vielleicht nochmal aus Baden-Württemberg aus der letzten Wahl zu ergänzen, da ist es tatsächlich so gewesen, dass die Wahlvorstände der einzelnen Lokale nicht nur telefonisch durchgegeben haben, wie es war, sondern sich danach mit dem Gemeindewahlleiter getroffen haben und das nochmal persönlich verifiziert haben. Fand ich auch sehr interessant. Die eigentliche Frage, die ich dir stellen wollte, war, als ihr an die Software rangegangen seid, seid ihr da sofort über diese Probleme, über die du jetzt berichtet hast, gestoßen? Oder war das so ein, ja, wir suchen mal 10 Minuten? War das so ein, wir gucken mal eine Stunde rein? Oder war das so ein, ach du Scheiße, was ist denn hier los?
Naja, also Scheiße, was ist denn hier los, sagst du ja, sobald du das User-Interface siehst. Okay. Wir mussten also erstmal verifizieren, ob das tatsächlich eine Software ist, die zum Einsatz kommt. Da bestanden arge Zweifel. Und dann kommt natürlich die Frage dazu, dass, also Martin ist, der, wenn ich das richtig verstehe, wird immer als Student gesehen, der sich aber mit IT-Sicherheit im Schwerpunkt auseinandersetzt. Thorsten und ich machen sowas beruflich. Und deswegen denkt man natürlich auch anders darüber nach. Das heißt, wir haben ganz klar zum Anfang dieser Analyse uns über den Prozess Gedanken gemacht und Angriffsszenarien uns ausgedacht, die wir dann nach und nach untersucht haben. Ich glaube, in unserem Repository, wo wir so die Ergebnisse gesammelt haben, waren das am Ende 9 oder so. Ne? Wo man dann sagt, okay, was ist hier, was ist hier, was ist hier? Und dann sind wir natürlich strukturiert an die Sache dran gegangen. Und immer haben natürlich danach sortiert, wo haben wir den meisten Impact. Und da ist natürlich ein bösartiges Software-Update ist natürlich die Königsklasse oder halt einfach Zugriff auf so einen FTP-Server. Ja, also wir sind da schon strukturiert dran gegangen, klar.
Sag mal, ihr habt das auf dem Windows XP installiert. Ging das nicht neuer? Also das heißt, ich kann alles, was auf dem Windows XP ist, an Sicherheitslücken auch nochmal ausnutzen, um diese Software zu ownen?
Ja, also das ist jetzt so eine klassische Frage. Ja, man kann noch irgendwie, hätte man noch alles machen können? Ne? Man hätte das auch auf Windows 7 oder 10 oder sonst was prüfen können, aber uns ging es ja eigentlich nur darum, eine lauffähige Umgebung zu haben. Und das sind jetzt Screenshots von dem Hersteller selber. Ja, also da sieht man, welche Software der zumindest mal genutzt hat. Und in dem Video was ich gerade mit der Demo gezeigt habe, ist das auch, ja doch, ist auch ein XP. Ja, da haben wir offenbar ein bisschen Retro-Computing gemacht. Schien uns angemessen. Aber also Betriebssystem-Schwachstellen sind ja noch gar nicht dein Problem. Also, weißt du, warum sollte man sich jetzt irgendwie mehr einfallen lassen? Ich meine, die hast du ohnehin. Dann kann ich das auch auf XP machen. Interessant waren die Schwachstellen in der Software selber. Also nicht, wie unsicher ist das Betriebssystem, auf dem ich die Software benutze, sondern wie viel mehr Unsicherheit bringt diese Software in mein Betriebssystem? Und das hat ja schon gereicht.
Ihr wart ja wahrscheinlich nicht die Ersten, denen das aufgefallen ist. Warum gab es nicht schon mal Ärger oder wenigstens irgendwie Script-Kiddies, die einen Tag lang Verwirrung stiften?
Keine Ahnung. Also vielleicht sitzt auch irgendwo gerade jemand und ärgert sich schwarz, dass noch jemand drauf geschaut hat. Ich weiß auch nicht, ob wir die Ersten waren oder nicht. Ich kann nur sagen, wir waren auf jeden Fall die Ersten, die es öffentlich gemacht haben. Und ich kann auch sagen, jeder andere, der drauf geschaut hätte, hätte das auch gefunden. Dafür brauchte man jetzt nur eben einen so mittelmäßig viel Gehirnschmalz. Wir haben das ja, also das ist alles irgendwie abends und im Feierabend irgendwie entstanden. Na, das war jetzt der Gehirnschmalz, der noch über war an dem Tag.
Okay, ich sehe, wir haben eine Sekunde, wir haben hier vorne noch eine Frage.
Ja, es muss für diese Software doch irgendwann einmal einen Auftrag, eine Ausschreibung und ein Pflichtenheft gegeben haben. Habt ihr darüber was rausgefunden?
Mir ist völlig unklar, wie diese Software ausgeschrieben wird, aber wir wurden gefragt, ob das irgendwie auf Bundesebene ausgeschrieben wird. Nein, also es ist, ich habe über diesen Prozess tatsächlich wenig Wissen. Wir sehen Bundesländer, in denen offenbar unterschiedliche Software zum Einsatz kommt. Das heißt, du hast offenbar sogar auf der niedrigsten Ebene, also Kreis oder eigentlich Gemeinde, die Möglichkeit, dich für eine Software zu entscheiden. Ich sehe an dieser Software, dass sie jeweils, also wenn du sagst, du möchtest jetzt exportieren, dann fragt sie dich, für welches Bundesland. Mit anderen Worten, es gibt, also daher die Interpretation, dass die Bundesländer gesagt haben, wir wollen das in, oder die Landeswahlleiter gesagt haben, wir wollen das in folgenden Formaten haben. Und meine Interpretation ist, dass jeder Anbieter einer solchen Software im Prinzip gemäß deren Vorgabe entwickelt und es dann denen anbietet. Zum Kauf. Hier in dem ersten Beispiel von Martin war das ja zum Beispiel auch dieser kommunale Dienstleister Ecom 21, der das ganze Ding einfach abgewickelt hat für ganz Hessen. Ne? Also die Bedingungen, unter denen das ausgeschrieben wird, unter denen die Entscheidung getroffen wird, das zu verwenden, sind mir völlig schleierhaft.
Ihr habt erwähnt, dass es cool wäre, wenn das Ganze auf GitHub als Software verfügbar wäre. Wie realistisch haltet ihr es, dass das Ganze als Image ausgeliefert werden könnte und dann auch in den Wahlzentren direkt so installiert werden könnte?
Also mit halte ich für völlig realistisch. Halte ich für völlig realistisch, denn alle notwendigen Sicherheitstechnologien dafür gibt es ja. Also das haben wir ja alle schon. Machst irgendwie einen vernünftigen Code-Audit, stellst den ganzen Kram auf GitHub, kann sich jeder angucken und dann signierst du halt einfach mit einer Bundes-CA von mir aus vom BSI oder weiß der Geier was, signierst du die Ergebnisse. Also natürlich ist das problemlos möglich, sowas in sicher zu bauen. Nur halt nicht 2017 offenbar. Also wir haben ja ganz anderes. In PC-Wahl ist ja zum Beispiel auch OpenSSL drin. Er benutzt das ja an anderer Stelle, weil er irgendwann auch HTTPS machen musste oder so. Ne? Also viele Verstöße gegen das, was man heute über IT-Sicherheit weiß, sind da nicht nachvollziehbar. Und es gibt auf jeden Fall kein Argument, warum eine solche Software geheim gehalten werden müsste. Halte ich das unter den realistischen Bedingungen gerade für erwartbar, dass das irgendwann mal passiert, dass jemand das Richtige tut? Nein.
Ich hatte noch eine Frage, wie war die Kommunikation mit dem Hersteller oder den Wahlleitern? War das etwa in der Qualität, wie die Zitate in der Zeit waren oder gab es da konstruktive Rückfragen? Habt ihr Tipps oder sowas?
Würde ich jetzt mal so die Aussage verweigern. Also ich kann zumindest dazu sagen, auf uns ist auch nach der Veröffentlichung noch niemand zugekommen. Aber das ist auch, also ist auch tatsächlich entscheidender Punkt. Das war eine der Grundlagen, die ich am Anfang, für die ich auch eingestanden bin, dass der Bericht ausreicht, um alle Schwachstellen nachzuvollziehen, wir Empfehlungen zur Behebung von allen Schwachstellen geben und auch die GitHub-Code zum Nachvollziehen. Weil ich auch keinen Bock habe, jetzt irgendwie da mich damit noch auseinanderzusetzen. Das war schmerzhaft genug.
Ja, es wurde ja gerade gefragt, ob die Software nicht auch in Zukunft auf GitHub stehen könnte. Also wenn einer von euch sowas schreiben möchte, wir finanzieren das. Nicht mit 450.000 im Jahr, aber mit 50.000. Also wenn jemand Ideen hat, fragt uns, macht's.
Und wer seid ihr?
Der Prototype Fund vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Ich hatte ja, glaube ich, auch, also womit ich früher gerechnet hätte übrigens, ne, wäre, dass jemand diese PC-Wahlsoftware auf GitHub stellt. Weil, also die Tools zum Entschlüsseln der Software haben wir ja bereitgestellt. Das wäre eine Verletzung natürlich der Lizenz und so. Das darf man nicht. Aber ich war tatsächlich etwas überrascht, dass das noch nicht passiert ist.
Gut, haben wir noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe erstmal keine. Von daher würde ich jetzt mal sagen, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr da wart bei dem 80. Datengarten hier aus den Räumen des Chaos Computer Clubs Berlin. Und bitte geht wählen.